Der kleine Max ist beleidigt. Toll. Er hatte sich doch zum Geburtstag ein Fahrrad gewünscht. Und was hat er jetzt stattdessen bekommen? Eine Carrera-Bahn. Ja, andere Kinder freuen sich vielleicht drüber, aber er wollte doch eigentlich gar keine Carrera-Bahn haben. Und jetzt soll er an seinem Geburtstag auch noch das Geschirr abwaschen? Nö, kein Bock. Und so sitzt er jetzt in seinem Zimmer, beleidigt, auf seinem Bett. Und auf einmal klopft es an der Tür und er sagt, ja. Und wer kommt rein? Seine Eltern kommen rein und gucken ihn an und sie schauen ihn sehr ernst an. Und Max sagt, was ist? Max, wir wollen dir etwas sagen. Das wollten wir dir schon etwas länger sagen. Max sagt, was ist denn? Und seine Eltern sagen, Max, du bist adoptiert worden. Und Max guckt, was? Ich bin adoptiert worden, ich wusste es. Deswegen behandelt ihr mich immer so schlecht. Deswegen bekomme ich nicht so gute Geschenke zum Geburtstag. Ich will sofort wissen, wer meine echten Eltern sind. Max, wir sind deine echten Eltern, aber deine neuen kommen in 30 Minuten und holen dich ab. Wir feiern heute Muttertag, aber gleichzeitig wissen wir, dass die Realität oft schwieriger ist, als wir uns das alle wünschen würden. Ja, vieles läuft super und bei einigen Familien läuft es vielleicht wirklich so wie im Film. Aber da gibt es ja auch noch diese andere Seite. Kinder sind nicht zufrieden mit ihren Eltern. Eltern klagen über ihre Kinder und diese ganze We are Family-Romantik funktioniert nicht so wirklich. Und Probleme haben immer ihre Ursachen. Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um mal wieder heute Morgen so über die Grundlagen nachzudenken. Worauf kommt es eigentlich bei dieser ganzen Familiengeschichte an? Bei der Beziehung zwischen Eltern und Kindern? Wie stellt Gott sich Familie vor? Das Thema heute Morgen lautet Gehorsam und autoritative Erziehung. Ein veraltetes Familienbild oder doch ein zeitloses Konzept, das von Gott höchstpersönlich erfunden wurde? Und darüber wollen wir heute Morgen zusammen nachdenken. Der Text kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und bevor wir uns dem Text in Kapitel 6 zuwenden, sollten wir uns kurz vor Augen führen, welchen Gedankengang Paulus hier gerade verfolgt. In Kapitel 5 sagt Paulus, Freunde, lebt im Licht, wandelt im Licht und nicht in der Finsternis. Was bedeutet das? Das bedeutet für ihn unter anderem, sauft euch nicht voll Wein, sagt er, sondern lasst euch von etwas anderem erfüllen, nämlich vom Heiligen Geist. Das ist es, was ihr braucht und was euch zu einem guten Leben verhilft. Und daran knüpft Paulus dann an und spricht über drei verschiedene Haushaltspaare. Einmal spricht er über die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, dann über die Beziehung zwischen Herren und Sklaven, das ist nochmal so ein Thema für sich, wie das einzuordnen ist. Und dazwischen geht es dann um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und da befinden wir uns jetzt in Kapitel 6 und wir steigen ein mit Vers 1. Und da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. So, also der Fokus wird hier von Paulus am Anfang, wie bei allen Haushaltspaaren, erstmal auf die untergeordnete Partei gerichtet. In dem Fall sind es eben die Kinder. Und wenn Paulus das hier macht, dann muss es sich um Kinder handeln, die verstehen können, was Paulus jetzt sagt. Also es geht nicht um Säuglinge oder kleine Babys, die das noch nicht einordnen können, sondern um Kinder, die schon ganz genau verstehen, ganz bewusst verstehen, dass sie einen eigenen Willen haben, mit dem sie sich entscheiden können für das Gute, für das Böse. Es sind hier aber wahrscheinlich auch Kinder im Blick, die eben noch in der Abhängigkeit von den Eltern leben. Also zu Hause bei ihren Eltern leben. Und was sollen diese Kinder tun? Was sagt Paulus? Sie sollen ihren Eltern gehorchen. Das bedeutet ganz simpel, wenn die Eltern etwas sagen, dann ist dem Folge zu leisten. Aber eins dürfen wir nicht übersehen an dieser Stelle, nämlich diesen kleinen, aber feinen Zusatz im Herrn. Paulus ist kein Pädagoge, der jetzt hier irgendwie einen neuen Erziehungsratgeber sich ausdenkt, sondern eigentlich, was er macht, ist, er erinnert die Epheser daran, was Gott schon vor langer, langer Zeit als Gebot weitergegeben hatte. In Kolosser 3, Vers 20 bis 21 spricht Paulus das Ganze nochmal ähnlich an. Und dort sagt er, denn dies ist dem Herrn wohlgefällig. Ja, also im Herrn bedeutet hier nicht, wenn die Eltern im Herrn leben, also Gott nachfolgen, dann ist ihnen Folge zu leisten, sondern die Kinder sollen in Gottes Geist ihren Eltern gehorchen. Unabhängig davon, ja, wie die Eltern, wie die Einstellung der Eltern ist. Und so heißt es im Nachsatz von Paulus in Epheser ja auch, denn das ist recht. Also mit anderen Worten, so ist es richtig. Was aber als richtig und falsch gelten kann, das wird immer erst sichtbar durch das, was Gott selbst sagt. Und so begründet Paulus seine Aufforderung auch ab Vers 2, indem er eins der 10 Gebote zitiert. Lesen wir mal ab Vers 2. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Also ehre deinen Vater und deine Mutter ist als das Hauptgebot in den 10 Geboten verankert, aber es gibt viele zusätzliche Gebote, die dieses näher erklären. Zum Beispiel 2. Mose 21, Vers 15. Und jetzt, liebe Kinder, vielleicht mal kurz weghören, denn da heißt es, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Und 2 Verse später, Vers 17, wer seinen Vater oder seiner Mutter flucht, muss getötet werden. Puh, also Gott scheint das Ganze wirklich ernst zu meinen. Wir leben zwar nicht mehr unter diesem strikten Gesetz, aber das zeigt uns, wie Gott darüber denkt, über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Es gibt bei Gott auch, bei Gottes Geboten auch mildere Strafen bei Nichteinhaltung von Geboten. Aber wenn es um die Beziehung von Eltern und Kindern geht, da versteht Gott scheinbar, da kennt Gott scheinbar keinen Pardon. Und er erklärt auch, warum. Paulus sagt, ist es euch aufgefallen, liebe Epheser, dass es sogar das erste Gebot mit einer Verheißung ist? Und zwar mit der Verheißung, dass ihr lange leben werdet auf der Erde. Aber Moment, war es wirklich das erste Gebot mit einer Verheißung? An dieser Stelle kommen wieder die Theologen ins Spiel und diskutieren sich die Köpfe heiß. Wie ist das gemeint? Wie meinte Paulus das? Und zu Recht fragen sie, wie Paulus das behaupten kann, weil es ja schon vorher in den 10 Geboten Gebote gibt, die mit einem gewissen Versprechen verknüpft sind. Die beste Erklärung ist wahrscheinlich die, dass man sagt, das ist das erste Gebot mit einem ganz spezifischen Versprechen. Nicht nur mit einem allgemeinen, sondern mit einem ganz klaren, spezifischen Versprechen. Oder man versteht es eben so, dass es das erste im Sinne von das wichtigste Gebot mit einem Versprechen ist. Wie dem auch sei, Gott verspricht dem Volk Israel Wohlergehen und ein langes Leben in dem Land, welches er dem Volk geben wird. Paulus lässt diesen Zusatz weg, das Land, das der Herr dir geben wird, denn darauf warten die Epheser ja nicht mehr, auf irgendein verheißenes Land. Darum geht's nicht mehr. Deswegen kann man es am besten so übersetzen, wie er das zitiert, dass er sagt, ein langes Leben auf der Erde. So, jetzt ist nur die große Frage, was dieses Versprechen denn damals bedeutet hat für die Menschen und was bedeutet es heute für uns? Auf den ersten Blick scheint es ja irgendwie gar nicht so sehr zu der Denkweise von Paulus zu passen. Also er spricht ja immer davon, dass das Ende nahe bevorsteht. Er selber verzichtet darauf zu heiraten, empfiehlt auch anderen Christen nicht zu heiraten. Also weshalb zitiert Paulus dieses Gebot mit diesem Zusatzversprechen, dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde? Dafür müssen wir erstmal verstehen, was hat das Gebot oder was hat dieses Versprechen zur Zeit des Alten Testaments bedeutet? Und eigentlich ist das ziemlich schnell erklärt. Wer es lernte, gehorsam zu sein, der konnte damit rechnen, mit beiden Beinen im Leben zu stehen, weil er es gelernt hatte, sich dem Willen von jemandem zu unterordnen. Und zwar dem Willen seiner Eltern. Umgekehrt, wer das nicht gemacht hat, der lief Gefahr, sich im Leben komplett zu verrennen. Keine Disziplin zu haben, keine Struktur in seinem Leben zu haben und sich nicht in ein Autoritätsgefüge eingliedern zu können. Und das hat fatale Konsequenzen. Im Alten Testament konnte das, wie gesagt, am Ende sogar bedeuten, dass man als Kind getötet wurde, getötet werden musste. Das ist für uns heute unvorstellbar, aber das ist das, was wir lesen in Gottes Wort. Also ohne Gehorsam den Eltern gegenüber war es wirklich nahezu garantiert, dass man als Kind beides nicht zu erwarten hatte. Weder ein gutes Leben, dass es einem gut gehen würde, noch, dass man ein langes Leben zu erwarten hätte. Und wie ist es nun im Zeitalter des Neuen Testaments zu verstehen? Was bedeutet das für die Epheser und was bedeutet das für uns heute? Eigentlich ist die Bedeutung im Prinzip genau dieselbe. Das Prinzip ist zeitlos. Wer es nicht lernt, sich unterzuordnen, der wird kein stabiles Leben führen können und der wird am Ende auch selbst sehr große Probleme dabei haben, Autorität auf andere Menschen auszuüben, auf gesunde Art und Weise, so wie Gott es sich vorstellt. Wir kriegen vielleicht schnell Panik, wenn wir dieses Wort Autorität hören und zucken zusammen, aber Gott tut das nicht. Nein, es war sein Gedanke, es war seine Idee, dass Menschen sich einander unterordnen sollen, weil es für uns Menschen eine sehr, sehr wichtige Lektion ist. Letztlich geht es ja hier um die Beziehung Mensch und Gott. Ja, wer es schafft, sich Gott unterzuordnen, der kann sich auch seinen Eltern unterordnen. Wer es aber nicht schafft, sich seinen Eltern unterzuordnen, kann wiederum nicht behaupten, dass er sich Gott unterordnet. Und schauen wir nochmal, was Paulus hier genau sagt. Ja? Er sagt, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das heißt, die Verantwortung ist in erster Linie vor Gott, die wir als Kinder haben oder die Kinder haben, die noch unter Obhut von ihren Eltern stehen. In Deutschland gibt es seit einigen Jahren einen neuen Trend, und zwar Bootcamps. Ja? Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, so sieht das ungefähr bei der Navy aus. Und einige Menschen haben den Wunsch, das zu erleben, ja? Was für die meisten vielleicht so aussieht wie ein Albtraum, was man nicht erleben möchte. Da sagen jetzt Menschen aus Deutschland, das will ich erleben. Ja, das sind Menschen, die sonst den ganzen Tag nur vorm PC sitzen und irgendwelche Daten eintippen. Die sagen, ich will mal so richtig an meine Grenzen kommen. Und deswegen zahlen sie eine ganze Stange Geld, um zu so einem Bootcamp zu fahren und mal wenigstens für einen Tag so richtig herausgefordert zu werden. Ja, und dann ist da so ein Coach und das wird vorher alles abgesprochen, aber dieser Coach, der faltet die so richtig zusammen. Also der bringt die richtig an ihre Grenzen und wenn sie denken, sie können nicht mehr, dann sagt er, doch, es geht noch weiter. Und Menschen unterziehen sich freiwillig dieser Prozedur, weil sie erleben wollen, wie das ist, sich einer Autorität unterzuordnen. Und aufgeben ist keine Option. Und wenn man sich die Interviews mit Teilnehmern von solchen Bootcamps anschaut, dann hat man bei ihnen das Gefühl, dass sie so einen regelrechten Hunger danach hatten, nach so einem Erlebnis, ja, dass man wirklich mal weiß, was Autorität ist und dass man wirklich herausgefordert ist. Auf einmal ist man zu so viel mehr in der Lage, als man jemals gedacht hätte. Woran liegt das? Warum suchen die Menschen nach solchen Erlebnissen? Vielleicht, weil sie es zu Hause oft gar nicht mehr so oft erleben, dass sie wirklich herausgefordert werden. Also Gehorsam ist kein altes und verstaubtes Konzept, sondern etwas, was wir als Menschen alle in einem gesunden Maß brauchen. Wir sehnen uns gewissermaßen danach, dass wir Autoritäten in unserem Leben haben, denen wir gerne folgen. Und jetzt hat Gott sich aber ein Konzept ausgedacht, das vielleicht nicht jedem von uns gefällt. Das läuft nicht so wie beim Bootcamp. Ja, man geht hin und sagt freiwillig, dass man sich von einem Coach herausfordern lässt. Nein, der Coach, den hat Gott sich ausgesucht für jeden von uns. Und das sind unsere Eltern. Und niemand von uns und niemand von euren Eltern, liebe Kinder, niemand von euch Kindern hat sich seine Eltern ausgesucht, richtig? Das stimmt. Aber jetzt könnten die Eltern an der Stelle einwenden, ja, wir haben uns unsere Kinder aber auch nicht ausgesucht. Und auch das stimmt. Weder die Kinder haben sich ihre Eltern ausgesucht, noch die Eltern ihre Kinder. Der Punkt ist der, das Gebot ist völlig unabhängig davon, für wie gut wir unsere Eltern halten, für wie toll oder ja, wie viel besser andere Eltern doch sein mögen. Was unsere Eltern alles falsch machen und ja, warum es viel besser wäre, andere Eltern zu haben. Gott sagt einfach, ehre deine Eltern. Und er sagt das, weil Gott wusste, dass es keine perfekten Eltern gibt. Und wenn du jetzt als Kind hier sitzt und gerade vielleicht in einer Phase bist, wo du denkst, wo du nur die Fehler siehst von deinen Eltern, nur das, was schlecht läuft, und du denkst dir, wenn ich mal Vater oder Mutter sein werde, dann werde ich das besser hinkriegen als meine Eltern, dann lass dir gesagt sein, dass das eine sehr gewagte These ist. Sicher ist nur eins, du wirst es nur dann wirklich gut hinbekommen, wenn du es jetzt lernst, deinen Eltern zu gehorchen und sie zu ehren. Und das ist ein Gebot, das zeitlos ist. Ja, richtig, wenn wir erwachsen sind und von zu Hause ausziehen, ob wir heiraten oder ob wir so ausziehen von zu Hause, dann sind wir selbstständig und wir müssen unseren Eltern in dem Sinne nicht mehr gehorchen. Aber unsere Eltern zu ehren, das gilt so lange, bis unsere Eltern irgendwann mal den letzten Atemzug genommen haben. Wir sollten heute Morgen, denke ich mal, über ein paar Dinge nachdenken, falls wir unsere Eltern nicht wirklich schätzen. Erstens, egal für wie toll wir uns selbst halten, ohne unsere Eltern würde es uns gar nicht geben. Wir wären nicht geboren. Gott hat uns das Leben gegeben, aber er hat das durch unsere Eltern gemacht. Gott hat ihre DNA gebraucht, um uns zu einzigartigen Menschen zu machen. Und haben wir eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie viel einfacher das Leben unserer Eltern gewesen wäre ohne uns? Also meine Mutter hätte ganz sicher ein stressfreieres Leben ohne mich gehabt. Einfach war es für sie nicht, die Wände des Schlafzimmers wieder sauber zu kriegen, nachdem ich die Wände mit meiner Zwillingsschwester zusammen mit einer fettigen Hautcreme komplett eingekleistert habe. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Tut das euren Eltern nicht an. Einfacher war es für meine Mom nicht, tausende Male meine Klamotten zu waschen, sie aufzuhängen, sie zu bügeln. Einfach war es nicht für sie, viele Stunden damit zu verbringen, sich mein Geheule als Kind anzuhören. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der finanzielle Aspekt. Ja, man könnte eigentlich sagen, dort, wo im Portemonnaie einer Mutter Geldscheine sein könnten, da sind Bilder von den Kindern drin. Ja, man muss es auch mal so deutlich sagen, wir Kinder kosten unsere Eltern Geld. Und nicht nur Nerven. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir als Geschwister unsere Mom einmal fast dazu überreden mussten, sich doch endlich mal auch neue Klamotten für sich selbst zu kaufen, statt immer nur das Geld, was zur Verfügung war, für uns zu investieren. Das sind Mütter. Wir sind es ihnen wert. Was sind sie uns wert? Manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, dann schäme ich mich so ein bisschen dafür, wie wenig ich ja manchmal bereit bin, für meine Mutter zu geben, obwohl es nicht viel ist, was meine Mutter sich von mir wünscht und wie viel bereit ist, sie zu geben. Den Müttern, denen kommt es ja meistens nicht auf irgendwelche großen Geschenke an, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Nein, in der Regel wollen sie uns. Sie wollen eine Beziehung zu uns haben. Und wir können unsere Mütter dann eben ein Leben lang ehren, indem wir ihnen genau das geben, diese Beziehung zu ihnen. So, was ist aber, wenn du jetzt sagst, schön und gut, aber meine Eltern waren nicht gut zu mir. Meine Eltern sind nicht gut zu mir. Es fällt mir sehr, sehr schwer, sie zu respektieren. Sie behandeln mich nicht gut. Oder noch schlimmer, deine Eltern haben dich auf irgendeine Art missbraucht. Emotional, körperlich, vielleicht sogar sexuell. Das sind Dinge, die leider passieren. Und an dieser Stelle wird es natürlich sehr schwierig. Wenn deine Eltern nicht gläubig sind und es steht der Befehl deiner Eltern gegen den Befehl Gottes, dann hat Gott die höhere Autorität für dich. Also deine Eltern können dir nicht befehlen, dass du etwas klauen sollst oder eine Lüge verbreiten sollst. Dazu können deine Eltern dich nicht zwingen, weil Gott die höhere Autorität in dem Fall hat. Zeig deinen Eltern Respekt, wo du nur kannst. Aber wenn sie dich zu etwas auffordern, was Gottes Willen widerspricht, dann hat Gott die höhere Autorität. Wenn du aber jetzt glaubst, dass deine Eltern dich wirklich nicht gut behandeln oder du vielleicht missbraucht worden bist, dann würde ich dir sehr dringend raten, vertraue dich damit einem Seelsorger an. Denn hier gibt es keine einfachen, schnellen Antworten. Hier reichen nicht 2, 3 gut gemeinte Ratschläge, sondern hier ist ein längerer Prozess nötig. Hier ist mehr Aufarbeitung nötig. Lass dir nur gesagt sein, ja, du hast deine Verantwortung als Kind, aber deine Eltern müssen sich Gott gegenüber auch verantworten für das, was sie tun, wie sie mit dir umgehen. Ja, und auch das muss leider an Muttertag gesagt sein. Ich kann Gott nur danken, dass ich eine Mutter habe, die es immer gut mit mir gemeint hat. Und ich bin der Letzte, der sich irgendwie darüber beschweren könnte, wie mit ihm umgegangen worden ist. Aber leider leben wir eben in dieser zerbrochenen Welt, in der es oft auch anders läuft. Und Paulus wendet sich im Epheserbrief in erster Linie ja an die Kinder. Und das ist natürlich an die Kinder von christlichen Eltern. Ja, und er geht davon aus, er spricht ja die Kinder an, die in der Gemeinde sind. Das heißt, er geht davon aus, dass Kinder und Eltern beide in der Gemeinde sind. Das müssen wir bedenken, wenn Paulus diese Worte sagt. Und natürlich ist das die beste Voraussetzung für eine gute Eltern-Kind-Beziehung, dass beide im Herrn sind, dass beide Gott nachfolgen. Und deshalb will ich jetzt Vers 4 an dieser Stelle auch nicht aussparen. Denn so wie in jeder Beziehung hat diese Münze zwei Seiten. Die Kinder haben ihren Part vor Gott zu verantworten. Das Konzept von Gehorsam ist keineswegs verstaubt, aber die Eltern haben auch ihre Verantwortung. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, und der wird kürzer sein als der erste. Da sagt Paulus jetzt in Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So, also ich habe jetzt wirklich kurz überlegt, ob ich diesen Vers für heute einfach mal rauslassen soll, weil wir ja Muttertag haben. Also ja, aus zwei Gründen habe ich das überlegt. Erstens, wer bin ich, dass ich zu Eltern predige? Und zweitens, an Muttertag die Mütter zu etwas herauszufordern, ist ja nicht ganz so toll. Aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal, hier werden ja die Väter in die Pflicht genommen. Dann passt der Vers ja doch richtig gut zum Muttertag. Dann atmen die Mütter hier vielleicht im Raum auf und freuen sich, dass die Männer mal in die Pflicht genommen werden. Und ja, in erster Linie, das ist echt interessant, richtet sich Paulus jetzt an dieser Stelle wirklich an die Väter, als die Oberhäupter der Familie. Vorher werden ja noch explizit beide angesprochen, Vater und Mutter. Aber trotzdem hat Paulus hier sicherlich auch die Mütter im Blick, wenn er das sagt, die genauso verantwortlich dafür sind. Wir müssen bedenken, dass das Familiensystem im Römischen Reich damals wirklich ein bisschen anders aussah, als es bei uns heutzutage der Fall ist. Der Vater, man kannte den Vater dort nicht als den besten Freund oder den besten Kumpel, so wie das vielleicht heute manchmal der Fall ist. Damals war der Vater so etwas wie der König in der Familie, und seinem Befehl war wirklich einfach Folge zu leisten. Und ein Vater im Römischen Reich hatte Machtmittel in der Hand, die heute undenkbar sind. Also er konnte seinen Sohn ins Gefängnis werfen lassen. Er konnte ihn bis zu dreimal als Sklave verkaufen. Er konnte ihn töten lassen, seinen Sohn. Und wir dürfen jetzt trotzdem nicht den Fehler machen, zu denken, dass das im Römischen Reich das gang und gäbe war, dass Väter so mit ihren Söhnen umgegangen sind. Nein, es gab auch dort liebevolle Zuwendung zueinander innerhalb der Familie. Aber trotzdem ist das schon ein mächtiges Wort, das Paulus an die Epheser schreibt, die inmitten dieser Gesellschaft leben, wenn er jetzt hier sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Mit anderen Worten, ihr Väter, nutzt eure Autorität, die Gott euch gegeben hat, nicht einfach aus. Missbraucht diese Autorität nicht. Im Text in Kolosser fügt Paulus noch eine Erklärung hinzu, und da sagt er, damit sie nicht mutlos werden. Zum Zornreizen ist für uns vielleicht so ein bisschen die NGÜ übersetzt es folgendermaßen, sagt, und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Warum ist das so wichtig? Naja, ein Kind, das zu streng angegangen wird, verliert eben schnell den Mut. Dieses Kind wird früher oder später diesen Eindruck bekommen, es könnte nie gut genug sein, Es wird es eh seinen Eltern nie recht machen können und es genügt einfach nicht. Was sollen Väter also stattdessen machen? Sollen sie ihre Kinder jetzt sich selbst überlassen? Sollen die Kinder alle Entscheidungen selbst treffen und sie sind nur die beratenden Begleiter von Anfang an? Nein, das ist nicht das Gegenteil davon, sondern, und das sagt Paulus, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht und Ermahnung, das klingt irgendwie so unattraktiv, oder? Das Wort Zucht erinnert irgendwie so an einen, ja, an Viehzucht. Und im Deutschen sind diese Begriffe irgendwie so negativ behaftet. Und deswegen ist hier vielleicht eine andere Übersetzung auch besser, die das eher trifft, was Paulus sagen möchte. Nämlich auch hier, wie die NGÜ übersetzt, er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Das Wort Zucht ist hier das Wort Paideia, wovon wir heute den Begriff Pädagogik ableiten. Ja? Also der Vater bzw. die Eltern haben einen Auftrag, ihre Kinder autoritativ zu erziehen. Ihre Autorität kommt aber nicht aus sich selbst heraus, sondern sie kommt von Gott. Sie wird ihnen von Gott zugesprochen. Und deshalb sollen sie auch ihre Kinder nicht nach ihren eigenen Maßstäben und Wünschen und Vorstellungen zurechtziehen und heranzüchten, so wie sie sich ihr Kind vorstellen, sondern nach den Maßstäben Gottes. Auch hier dürfen wir wieder diesen kleinen, aber feinen Zusatz nicht überlesen, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also es geht nicht darum, seine Wünsche auf das Kind zu projizieren, sondern den Kindern wirklich beizubringen, was es heißt, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Nochmal, ich bin kein Vater und ich gebe hier nur Gottes Wort weiter und vielleicht werde ich es irgendwann in meinem Leben auch noch verstehen, wie schwer das ist, das gut umzusetzen. Wilhelm Busch hat schon gesagt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und recht hat er damit wahrscheinlich. Die Kunst ist also, das Kind so auf dem rechten Weg zu führen, ohne dass es verbittert wird. Es ist quasi die sanfte Art des Bootcamps. Kein Anschreien, kein sinnloses, wütendes Bestrafen. Die Begriffe Zurechtweisung und Ermahnung können ja auch so verstanden werden als so diese zwei Bereiche. Einmal den Bereich der Taten, die man als Eltern vollbringt, und dann die verbale Ebene, also das, was man seinen Kindern sagt. Und beides ist sehr wichtig und prägt das Kind sehr stark. Und eigentlich ist genau das auch die Idee einer autoritativen Erziehung, die nicht zu verwechseln ist mit einer autoritären Erziehung. Ja, unter einer autoritären Erziehung versteht man im Prinzip sehr viel Strenge und Konsequenz, hohe Anforderungen, dafür aber wenig Lob und wenig emotionale Zuneigung. Das war ein Erziehungsstil, der vor nicht allzu langer Zeit noch relativ anerkannt war. Aber das deckt sich nicht so ganz mit Gottes Absichten. So stellt sich Gott eine Eltern-Kind-Beziehung nicht vor. Viel Zurechtweisung? Ja. Kinder brauchen gesunde Grenzen, aber das eben in Verbindung mit viel Ermutigung, mit Lob und mit emotionaler Zuneigung. Und wenn Kinder das von ihren Eltern nicht erhalten, dann werden sie irgendwo anders danach suchen, nach diesen Dingen. Und deshalb ist es ein autoritativer Erziehungsstil, der auf Gott fokussiert ist, was eigentlich die Lösung ist, was das Richtige ist. Und das ist ganz interessant, dass es heutzutage sogar immer mehr ein anerkanntes Konzept in unserer Gesellschaft ist. Es wird immer beliebter, dieser Ansatz, zu sagen, dass man das Kind nicht sich völlig sich selbst überlässt, aber eben auch, dass man es nicht zu streng erzieht. Also die Forscher haben sehr lange dafür gebraucht, um darauf zu kommen, was Gott schon vor Tausenden von Jahren gesagt hat, nämlich die goldene Mitte macht's. Und dabei braucht es nach wie vor sehr dringend beides, Vater und Mutter. Man kann sich immer noch viele Forschungen anschauen. Es ist Gottes Idee und es war eine gute Idee, dass es Vater und Mutter gibt. Der deutsche Schriftsteller Jean-Paul hat mal gesagt, die Mütter geben unserem Geist Wärme und die Väter Licht. Kinder brauchen Eltern, die für sie da sind und die ihnen die wichtigen Dinge für das Leben beibringen, die ihnen beibringen, was es heißt, Gott zu lieben. die genau hinschauen und das Kind eben nicht sich selbst überlassen. Und das war von Anfang an Gottes Idee. Und bevor ich jetzt versuche, irgendwelche ganz praktischen Ratschläge an Väter oder Mütter zu verteilen, belasse ich es lieber mal an dieser Stelle dabei. Paulus möchte uns heute ermutigen. Er ermutigt uns, uns dem Teufel entgegenzustellen. Denn wo greift der Teufel am allerliebsten an? Dort, genau an der Stelle, wo wir eigentlich den sichersten Schutz haben sollten, nämlich die Familie. Dort, wo Kinder gedeihen sollten und auf das eigenständige Leben vorbereitet werden sollten, dort greift der Teufel sehr gerne an. Doch wir alle hier im Raum können heute Morgen eine Entscheidung treffen. Wir können sagen, wir stellen uns dem entgegen. Wir wollen unseren Part erfüllen mit Gottes Hilfe. Erinnern wir uns nochmal daran, was Paulus in Kapitel 5 sagt. Er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, diese Aufträge, die sind nicht einfach so aus uns heraus selbst zu bewerkstelligen, sondern wir brauchen den Geist, wir brauchen Gott in uns, um das machen zu können. Nur er kann den Kindern hier Kraft und Weisheit geben, Eltern zu ehren. Und nur er allein kann Kraft und Weisheit geben, Kinder in angemessener Weise zu erziehen. Gott möchte, dass Familien aufblühen, aber er hat sich entschieden, das mit uns und durch uns zu machen. Und mit Menschen, die einen Willen haben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Also ist die Frage heute Morgen, wollen wir dabei sein? Wollen wir auf das hören oder wollen wir das nicht? Gehorsam und autoritative Erziehung, das sind keine überholten Ideen, die verstaubt sind und keine Bedeutung mehr hätten. Aber es sind auch keine Ideen, die losgelöst von Gott sind, sondern die durch Gott erst wirklich definiert werden und eine tiefere Bedeutung bekommen. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann weiß er auch ganz bestimmt, wie wir Familie am besten leben. Und deshalb ist es richtig gut, dass wir einmal im Jahr Muttertag feiern und uns ganz bewusst daran erinnern, dass wir unsere allererste Verantwortung als Christen in unserer Familie haben. Und so wünsche ich einfach jedem Einzelnen von uns viel Segen dabei. Möge Gott jede Mutter, jeden Vater, jede Tochter und jeden Sohn hier heute Morgen bei diesem Auftrag segnen. Amen.